Viele Menschen nehmen sich etwas vor fürs neue Jahr. Und manchmal machen sie es schon im Februar und warten damit dann bis zum nächsten Jahr. Wir sollten mit unserer Bekehrung nicht zu lange warten, denn wir wissen nicht, was uns widerfährt. Denn uns zu Gott zu wenden, das ist eine Aktion, die man sofort machen muss. So wie es Mordekai gemacht hat und dann standhaft war, als er erkannte, was auf ihn zukam, indem er sich vor Haman niederbeugen sollte, dem Feind Israels, nicht Haman, aber sein Volk und wie wir sehen, auch Haman persönlich. Und auch, wie es Esther bevorstand. Aber eine Bekehrung zu Gott, zu unserem Herrn, hat nicht automatisch zur Folge, dass sich alle Probleme in Luft auflösen. Im Gegenteil, der ein oder andere hat das Gefühl, dass das Leben danach schwieriger wurde. Dabei ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Es ist nicht im eigentlichen Sinne schwieriger geworden, sondern anders. So, wie wir es nicht gewohnt sind. Vorher hat sich alles um einen selbst gedreht. Ich war der Wichtigste in meinem Leben. Hört sich ja auch logisch an, wenn es mich nicht gibt, dann. Aber jetzt ist nicht ich das Wichtigste in meinem Leben, sondern Gott. Alles, was sich vorher um mich drehte, muss sich nun um Gott drehen. Mein Wohlbefinden ist nicht zu meiner Ehre, sondern zu Gottes Ehre. Mein Schlechtes, was ich für schlecht halte, das müssen wir ja immer dabei sagen, das ist nicht zu meinem Unglück, sondern zu Gottes Ehre, weil er etwas Gutes daraus machen kann. Mordekai und die Juden mussten dies auch feststellen. Denn die Bedrohung, die die Juden jetzt getroffen hatte, war trotz ihrer Hinwendung zu Gott nicht plötzlich verschwunden. Haman war immer noch da. Haman saß immer noch am längeren Hebel. Ihr Untergang war eigentlich besiegelt. So schien es wenigstens, denn es war im Persischen Reich eine feste Regel, dass ein einmal verabschiedetes Gesetz nie widerrufen wurde. Das lesen wir schon in Daniel 6, Vers 9. Nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist. Und so gab es offensichtlich keine Rettung für das Volk. Der Herrscher über 127 Provinzen hatte eine königliche Anordnung erlassen, mit dem Siegel unterzeichnet und durch Boten im ganzen Reich verbreitet. Der Tag war bestimmt. Jetzt wird Israel untergehen. Die Juden werden ermordet werden. Der Untergang war sicher. Aber Mordekai zerreißt seine Kleidung, legt Sacktuch an und geht mitten in die Stadt und erhebt lautes und bitteres Geschrei, lesen wir in Esther 4,1. Aber auch wenn der Name Gottes im Buch Esther nicht genannt wird, so hört er doch. Mordekai kam bis zum Tor des Königs und es durfte niemand hineingehen, der Sacktuch antrug. Sacktuch, das war ein Zeichen für Trauer. Und im Palast wollte man nichts Trauriges haben. Und ich möchte uns nun weiterlesen ab Esther 4 bis zum Schluss. Esther Kapitel 4, 4 bis zum Schluss. Und die Mägde der Esther und ihre Kämmerer kamen und sagten es ihr, und die Königin erschrak sehr, und sie sandte Kleider, damit Mordekai sie anziehe und das Sacktuch ablege. Aber er nahm sie nicht an. Da rief Esther den Hattach, einen Kämmerer des Königs, den er zu ihrem Dienst bestimmt hatte, und gab ihm Befehl, bei Mordekai in Erfahrung zu bringen, was das bedeutet und warum es geschehe. Da ging Hattach zu Mordekai hinaus auf den Platz der Stadt vor das Tor des Königs. Und Mordekai berichtete ihm alles, was ihm begegnet war, auch die genaue Summe Silber, die Haman versprochen hatte, in den Schatzkammern des Königs abzuwiegen, als Entgelt für die Vertilgung der Juden. Und er gab ihm die Abschrift des schriftlichen Befehls, der zu ihrer Vertilgung in Susan erlassen worden war, damit er ihn Esther zeige und ihr berichte und sie auffordere, zum König hineinzugehen, um seine Gnade zu erflehen und vor seinem Angesicht für ihr Volk zu bitten. Da ging Hathach hinein und berichtete Esther die Worte Mordekais. Da sprach Esther zu Hathach und befahl ihm Mordekai zu sagen: Alle Knechte des Königs und die Leute in den königlichen Provinzen wissen, dass wer in den inneren Hof zum König hineingeht, es sei Mann oder Frau, ohne gerufen zu sein, nach dem gleichen Gesetz sterben muss, es sei denn, dass ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, dass ich zum König hineingehen sollte. Als nun Esthers Worte dem Mordekai mitgeteilt wurden, da ließ Mordekai der Esther antworten: Denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für dich, für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Da ließ Esther dem Mordekai antworten: So gehe hin, versammle alle Juden, die in Susan anwesend sind, und fastet für mich 3 Tage lang bei Tag und Nacht. Esst und trinkt nicht. Auch ich will mit meinen Mägden so fasten, und dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Und Mordekai ging hin und machte alles ganz so, wie Esther es ihm geboten hatte. Wie gesagt, Mordekai erschien in Büßerkleidung vor dem Palast des Königs. Dass Esther deswegen erschrak, ist verständlich, denn die Herrscher wollten nichts Trauriges um sich herum haben. Nichts sollte an Krankheit, Leid oder gar Tod erinnern. Sicher wird es auch im Königspalast Krankheit und Tod gegeben haben, aber wenigstens das Leid, das konnte man ja irgendwie draußen halten. Vor allen Dingen das Leid, das man vielleicht selber verursacht hat durch die eigene Herrschaft. Bei unserem Herrn ist es genau andersherum. Er will unser Leid. Er will unsere Krankheit. Und er hat sogar den Tod besiegt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Bei Ahasveros und Haman galt das Leben und das Wohlergehen der anderen wenig, eigentlich gar nichts. Ihnen ging es nur um ihr eigenes Wohl, ihr eigenes Ansehen. Ich und niemand anders. Ein Volk ausrotten, weil sich einer nicht genügend ehrerbietig gezeigt hatte. Kein Problem, es wird ausgefügt. Strafe muss sein. Aber was für eine Strafe? Leider war es damals, wie auch heute, dass Gott oft erst große Not zulassen muss, damit sich die Menschen zu ihm wenden, bei ihm um Hilfe flehen. Und je größer die persönliche Absicherung scheint, umso größer muss die Katastrophe sein. Arbeitslosigkeit oder Krankheit reichen ja in unseren Breiten eigentlich gar nicht mehr aus, weil wir gut abgesichert sind von Staats wegen. Sozialversicherung nennt man das. Und für alles andere, da gibt es die privaten Versicherungen. Hausrat, Feuerversicherung muss man haben, wenn man ein Haus hat. Aber all solche Sachen. Uns kann ja eigentlich nichts widerfahren. Und in genau so einer Situation befand sich auch Esther. Sozial war sie abgesichert. Und bei Krankheit standen ihr höchstwahrscheinlich die besten Ärzte, die es damals gab, zur Verfügung. Der Orient ist bekannt dafür. Aber auch sie kam zur Erkenntnis, dass das nicht ausreichend war in der jetzigen Bedrohung. Sie tat Buße und setzte ihr praktisches Vertrauen in Gott, dem Herrn, und nicht in die Macht der Welt. Das sind auch meine 3 Punkte. Erkenntnis, das haben wir gestern schon gehört, Buße und Vertrauen. Esther erschrak. Wörtlich heißt es, sie hatte große Angst, als sie von dem Auftritt ihres Ziehvaters erfuhr. Sein Handeln war Esther völlig fremd. Sie wusste gar nicht, warum er das tat. Denn sie und offensichtlich auch die Dienerschaft wussten nichts von dem Anschlag, den Haman den Weg gebracht hat an die Juden. Sie ging wahrscheinlich von einer persönlichen Notsituation aus. Und die neuen Kleider sollten ein Zeichen dafür sein, dass er wieder Hoffnung und Freude bekommt und dass sie ihm zur Seite steht in seiner Notsituation. Doch Mordekai wollte nicht. Er sah in ihr mehr als nur die Königin und er wollte ihre Aufmerksamkeit. Der Diener Hattach wurde zu Mordekai gesandt, um genau in Erfahrung zu bringen, was ihn denn zu dieser Handlungsweise bewog. Dieser Diener, das war mehr ein Adjutant, ein Vertrauter der Königin, denn es war nicht statthaft, dass die Frauen des Harems mit Außenstehenden sprachen. Mal eben das Haus verlassen und auf den Hof zu gehen, also außerhalb der Mauern, das war gegen alle Sitte. Und Hattach traf sich am Tor mit Mordekai. Da waren viele Bittsteller, da durfte man sich treffen und diese Unterhaltung wird da wohl nicht mehr oder nicht so sehr aufgefallen sein. Und Mordekai setzt ihn über alles in Kenntnis. Obwohl das Gesetz nichts von den 10.000 Talenten, die Haman dem König geben wollte, steht, ließ Mordekai aber auch das nicht unerwähnt. So verringert er, könnte man sagen, die Schuld des Königs, weil er nun nicht der Initiator dieses Genozid war, sondern nur der Verführte. Mordekai hatte sich auf dieses Treffen vorbereitet, denn er belegte seine Anschuldigung mit einer Abschrift des Gesetzes. Wir dürfen uns das nicht so vorstellen, ich kriege etwas, auf den Kopierer legen und dann ist es da. Das war schon etwas umständlicher, so ein Ding abzuschreiben. Man musste das Papier kriegen, Papyrus, und das war alles nicht so ganz billig und auch nicht so ganz einfach. Mordekai gab aber auch dem Hattach gleich den Auftrag, Esther zu bitten, geh zum König und bitte für uns. Es durfte keine Zeit vergehen. Es drang. Und nachdem Hattach Esther alles haarklein berichtet hatte, da war ihre Antwort wie, nein, ich will nicht. Und sie hatte auch eine Begründung dafür. Mordekai musste es eigentlich auch wissen, denn es war üblich und sogar unter der allgemeinen Bevölkerung bekannt, dass niemand zum König kommen durfte, wenn er nicht gerufen wurde. So wollte man den König vor Belästigungen und auch Attentaten schützen. Es war ja nicht ungefährlich, König zu sein. Und was noch für sie sprach, sie ist seit 30 Tagen schon nicht mehr gerufen worden. Hier wird deutlich, welchen Wert eine Frau für den König hatte. Seine einstige Lieblingsfrau war sie wohl nicht mehr. Und es ist auch anzunehmen, dass er in dieser Zeit nicht enthaltsam gelebt hat. Hier wird deutlich, wen der König am meisten liebte, nämlich sich selbst. Und wieder musste einer los, höchstwahrscheinlich wieder Hattach, da er sich schon als zuverlässig gezeigt hat, und Mordekai alles berichten. Aber Mordekai lässt nicht locker. Er weiß, um was es geht. Er bittet nicht, sondern warnt sie eindrücklich, dass ihr Stand sie nicht retten würde. Wenn Ahasveros auch über ihre Herkunft nichts wusste, irgendwie kommt so etwas immer heraus. Denn Mordekai war sicher nicht der Einzige in Susan, der wusste, dass sie eine Jüdin ist. Aber es war noch nicht relevant, es zur Sprache zu bringen für die oder diejenigen. Er macht ihr auch klar, dass sie nicht die letzte Hoffnung für das Volk der Juden war. Wenn du nicht willst, dann kommt Hilfe von einer anderen Seite, von einem anderen Ort, wie es in anderen Übersetzungen heißt. Er vertraute darauf, dass Gott sein Volk nicht untergehen lässt. Er vertraute auf die Verheißungen, die Gott schon gegeben hatte. Und er warnte Esther auch, dass sie für ihre Unterlassung bestraft werden würde. Sie und das Haus ihres Vaters. Und letztendlich verdeutlicht er ihr Gottes Vorsehung. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Er hat dies als Vorsehung gesehen in dieser Situation. War das ungerechtfertigt? Nein. Sie war da, sie konnte helfen. Sie hatte den schnellsten und den direktesten Draht zum König. Mordekai appellierte an ihren Glauben an Gott. Sie glaubte an Gott, führte aber kein Leben mit Gott, so wie Mordekai auch vorher. Ein Zustand, den wir oft bei Gläubigen beobachten können. Glauben heißt Treue und Vertrauen. Du musst Gott das Wertvollste geben, das du hast, nämlich dein Leben und alles andere in deinem Leben, was dir wichtig ist. Dazu kann dein Auto gehören, deine Familie, deine Frau, deine Eltern, deine Arbeit, alles, selbst deine Gesundheit. Und Gott gibt dir alles, was du brauchst. Sogar Familie und Reichtum, deine Gesundheit, dein Leben, aber nicht, damit du dein Herz daran hängst. Wir haben gestern schon gehört, Erkenntnis heißt Anteil haben, verinnerlichen. Und das brauchte auch Esther. Kennen und erkennen im biblischen Sinne ist ein Unterschied. Wir sehen, wenn alles gut läuft, kann man sich oft nicht vorstellen, dass es auch ganz anders kommen kann. Ich denke, die ukrainischen Geschwister wissen darüber Bescheid. Vor einem Jahr wussten sie auch nicht, dass sie mal hier sein werden. Und damit das so bleibt, damit eben nichts Unvorhergesehenes passiert oder dass man das schnell wegbügeln kann, versichern wir uns gegen fast alles. Und unangenehme Umstände, die uns nicht direkt betreffen, werden verharmlost oder ganz ausgeblendet. Es gab schon früher Kriege in dieser Welt. Aber wen interessierte ein Krieg in Mali, Afrika? Ich wusste bis vor kurzem gar nicht mal so richtig, wo das lag, bis mein Neffe dorthin musste als Soldat. Wen interessiert ein Krieg in Vietnam, Kambodscha, so weit weg? Aber plötzlich, im übernächsten Land Krieg. Wir erkennen oft nicht, dass unser Leben, das wir jetzt führen, dazu dient, unsere Stellung vor Gott zu erkennen. Und darum muss er uns in Situationen führen, die wir nicht haben wollen. Die wir nur durch seine Hilfe bestehen können. Damit wir zu der richtigen Haltung zu ihm kommen. Dass wir erkennen, dass wir ihn brauchen und dass wir ihn auch um Hilfe bitten. Und nicht sagen, ja, ich weiß, dass ich dich brauche, aber bitten kann ich dich nicht. Das ist nicht das, was Gott will. Gott will, dass wir ihn bitten. Kommt her zu mir in der Not und ich werde euch helfen und ihr werdet mir Dank opfern. Esthers Zustand, der gegenwärtige Zustand, war ihr sicher nicht völlig unangenehm. Sicher, ich möchte nicht mit ihr tauschen. Aber sie hatte von den Ereignissen außerhalb des Palastes wenig Ahnung, gewollt oder ungewollt. Gott aber trat durch Mordekai an sie heran und offenbarte ihr, dass es in dieser Welt keine absolute Versicherung, keinen absoluten Schutz gibt. Selbst im Palast des Königs nicht. Und die Weltgeschichte zeigt das ja. Wie viele Könige wurden ermordet? Es gab keinen Schutz. Und jetzt musste Esther eine Entscheidung treffen. Vertraue ich auf die Sicherheit des Palastes oder auf Gott? Ihre Erkenntnis ließ sie Mordekai zukommen. Und sie handelte entsprechend, sofort. Esther tat Buße. Sie kehrte zu Gott um und setzte ihr Vertrauen auf Rettung, viele Pronomen. Und es war ihr Ernst damit. Das war nicht nur einfach so dahergesagt, denn sie forderte Mordekai auf, mit allen Juden in Susan für sie zu fasten und sie selbst mit ihren Mägden. Fasten bedeutet Verzicht. Das heißt, es wird gänzlich auf Essen und Trinken für eine gewisse Zeit verzichtet, wie hier 3 Tage, oder wenn es über einen längeren Zeitraum geht, über gewisse Speisen, wie zum Beispiel bei Daniel 10, 2 bis 3 können wir das nachlesen. Er verzichtete auf leckere Speise und hat, glaube ich, 3 Wochen oder 30 Tage gefastet. Wenn es sich nicht um Gesundheitsfasten handelt, ist Fasten vor allem in orientalischen Religionen ein Ausdruck der Demütigung, einer Demütigung vor der Gottheit. Denn es waren ja nicht alle gläubig an Gott der Israeliten. Aber was wir nicht vergessen dürfen, Fasten war und ist keine Verbindlichkeit, dass Gott unsere Bitten im Gebet erfüllen muss. Wir können Gott zu nichts zwingen. Der Herr hat sich nur durch seine Verheißungen uns gegenüber verpflichtet und durch zu sonst nichts. Und er hat das freiwillig getan, nicht weil wir gefastet hätten oder sonst etwas. Und eine dieser Verheißungen ist zum Beispiel Johannes 3,16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jeder, der an ihn glaubt. Aber dieses Vertrauen und diese Treue, dieser Glaube, nicht dieser zweifelnde Glaube, ich glaube, es könnte sein. Und wenn wir im Alten Testament vom Fasten lesen, dann ist das auch ein Ausdruck der Trauer und ein inständiges Flehen, dass Gott Gebete doch erhöre. 2. Samuel 12,16 möchte ich uns lesen. Und David flehte zu Gott wegen des Knabens, und David fastete und ging hinein und lag bei Nacht auf der Erde. Hier ging es um den todkranken erstgeborenen Sohn Davids mit Bathseba. Nach dem Tod des Kindes beendete David sein Fasten augenblicklich, ganz zur Verwunderung der Diener. Und David erklärt das auch folgendermaßen. 22 bis 23 lesen wir das. Er sprach: Als das Kind noch lebte, da habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, wer weiß, ob der Herr mir nicht gnädig sein wird, sodass das Kind am Leben bleibt. Nun aber, da es tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm gehen, es wird aber nicht wieder zu mir zurückkommen. Obwohl sein inständiges Flehen nicht erhört wurde, stellte David Gott nicht in Frage. Für ihn war das Fasten ein Zeichen der Ernsthaftigkeit seiner Demütigung, ein aufrichtiges Schuldeingeständnis Gott gegenüber. Er hat nicht nur zugegeben, dass er schlecht gehandelt hatte, weil er wusste, dass Gott es wusste. Diese Salamitaktik, die man in bei vielen Verbrechern, hätte ich jetzt gesagt, verurteilt oder ja, Verbrechern feststellt, die geben alles zu, von dem sie wissen, dass der andere es schon weiß. Er hat es aufrichtig getan und hat gezeigt durch sein Fasten: Herr, ich bin der Sünder und ich danke dir dafür, dass du es mir klar gemacht hast. Gott sagt auch ganz klar und deutlich, welche Art Fasten ihm nicht gefällt, beziehungsweise gefällt. Jesaja 58, 4 bis 6. Siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und reinzuschlagen mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schreien in der Höhe Erhörung finden könnte. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt? Wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilfhalm und sich in Sacktuch und Asche bettet? Willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist es nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Es ist an die Juden gerichtet. Im Neuen Testament ist das Fasten nicht aufgehoben. Jesus selbst hat 40 Tage in der Wüste gefastet, bevor er seinen Dienst antrat. Als die Jünger einen Dämonen nicht austreiben konnte, wies er sie darauf hin, dass dieser Dämon nur mit Fasten und Gebet ausgetrieben werden könne. Aber richtiges Fasten muss nicht von Menschen erkannt werden. Matthäus 6, 17 bis 18. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. So sollte Fasten sein. Das Fasten der Pharisäer damals war entartet, war ein öffentliches Zuschaustellen ihrer Frömmigkeit, ihrer persönlichen Frömmigkeit, als ein Zeichen der besonderen Demut und Andacht Gott gegenüber. Seht her, wie ich faste. Und wenn wir das schon haben, wo das Ich drin vorkommt, in dieser Art und Weise, dann ist das nicht demütig, dann ist das hochmütig, in Demut verkleidet. Es diente dem eigentlichen, dem eigenen Ansehen, das die Menschen von einem haben sollten. Seht diesen frommen Mann, er fastet. Jesus sagt ganz anders. Es soll keiner sehen. Lach, freu dich, aber iss und trink nicht. Ob ich Durst oder Hunger habe, das sieht keiner. Fasten ohne die richtige Einstellung, und dazu gehört das Gebet auch, ist allenfalls gut für deine leibliche Gesundheit, aber nicht für das Seelenheil. Im Gegenteil, wenn du fastest, um Gott im Gebet zu binden, zu verpflichten, deine Wünschen nachzukommen, dann ist dein Fasten Hochmut. Und der Herr wird es nicht erhören. Im Gegenteil. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du, o Gott, nicht verachten. So sollst du sein. Esther hat sich gedemütigt und zum gemeinsamen Fasten aufgerufen. Sicher musste Esther ihren Mägden erstmal erklären, warum, weshalb sie jetzt fasten sollten, 3 Tage nichts essen. Sie waren ja schließlich nicht alle jüdischer Abstammung. Aber ich denke, jede Einzelne, die erkannt hat, was Haman auf den Weg gebracht hat, abgesegnet durch Ahasveros, wird inständig mitgefastet haben. Und auch die anderen Juden in Susan sollten fasten. Natürlich nicht im ganzen Land, denn man hätte ja erstmal die Nachricht rumbringen müssen. Das hätte viel zu lange gedauert. Aber Gott sieht ja auf die Tat und nicht auf die Menge, die es tun. Die Ernsthaftigkeit, darauf kommt es ja an. Und wir Gläubigen, egal ob zu Zeiten Israels, als Israel das ausgewählte Volk war, oder heute die Gemeinde, wir sind keine Einzelkämpfer. Wir sind eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig durch Taten der Anteilnahme und des Gebets um Gottes Beistand unterstützt. Daran brauchen wir Gemeinschaft und Gemeinde, Menschen, denen du nichts vormachen kannst und brauchst, weil sie dich kennen. Menschen, denen du dich anvertrauen kannst, weil sie dich lieben und vielleicht auch in Liebe ertragen, wie es in Epheser 4,2 heißt. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Liebe ist eine Entscheidung. Das ist kein Gefühl. Wenn ich nicht das Gefühl habe, den anderen lieben zu können, dann ist das eine Entscheidung, den anderen nicht lieben zu wollen. Wenn ich aber jemanden lieben will, dann muss ich mich dazu entscheiden. Verliebt sein, das mag ein Gefühl sein, wie Schmetterlinge im Bauch und so weiter. Aber Liebe an sich, das ist die Entscheidung. Herr, ich will diese Person lieben. Und Gott wird dir dabei helfen. Esther vertraute ihrem Onkel. Und jetzt bekam sie das Vertrauen in Gott. Ihr war klar, dass ihr Gang zum König nicht wegen des Fastens gelingen musste. Ich will zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Der Ausgang, er war nicht 50-50, wie das hier scheinen mag, sondern eher 80-20, dass sie stirbt. Aber sie legte den Ausgang dieser Aktion in Gottes Hand, ohne Netz, ohne doppelten Boden. Einfach hingehen und tun. Was hatte sie zu verlieren? Es ging ihr vielleicht wie die vier Aussätzigen, die vor Samaria waren, vor dem Tor Samaria, als Samaria von den Aramäern belagert wurde. Es gab eine große Hungersnot in der Stadt und die Aussätzigen sprachen zu sich: Bleiben wir hier, werden wir an Aussatz sterben. Gehen wir in die Stadt, werden wir verhungern. Bei den Aramäern ist Brot zu finden. Lasst uns hingehen. Und sie gingen hin. Die Wahrscheinlichkeit, getötet zu werden, war auch sehr groß. Denn welche Armee lässt schon ansteckende Krankheiten ins Lager, für die es kein Heilmittel gab? Lassen Sie uns am Leben, so leben wir. Töten Sie uns, sind wir tot. 2. Könige 7,4b. Sie waren sehr überrascht, als gar keiner da war, aber reichlich zu essen, so dass es für die Stadt auch noch reichte. Wir können nicht sagen, ob die Aussätzigen gläubig waren, ob sie ihr Vertrauen in Gott setzten. Das können wir aus diesem Text nicht entnehmen. Aber sie ergriffen die einzige Chance zum Überleben, so gering sie auch schien. Aber wie sieht es mit deinem Vertrauen Gott gegenüber aus? Viele klammern sich ja förmlich an ihr bisheriges Leben und sehen ein viel zu großes Risiko darin, Gottes Ruf Folge zu leisten. Der Herr warnt uns aber vor dieser Haltung. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ist ja ein komischer Satz eigentlich, ja? Aber wenn ich mein irdisches Leben festhalten will, mich dran klammere, dann wird Gott es mir nehmen und ich habe kein ewiges Leben. Wenn ich aber nach dem ewigen Leben trachte, nach dem Reich Gottes, nach Gottes Ehre, wenn das mein Leben sein soll, dann kann es sein, dass ich mein irdisches Leben verliere. Aber ich werde ewiges Leben bei ihm gewinnen. Echtes, wahres Leben. Voll Freude, keine Traurigkeit, wie wir in Offenbarung lesen. Und Esther war bereit, ihr Leben für das Volk Gottes zu geben. Aber sie gab eben ihr Leben nicht leichtfertig aus der Hand. Durch den Aufruf zum Fasten und dem dazugehörigen Gebet wollte sie vor Gott angenehm werden. Um die nötige Sicherheit für ihr Vorhaben, von dem wir noch lesen werden, zu bekommen. Auch Nehemia betete, bevor er zum König ging. Er war ja eigentlich immer beim König, weil er Mundschenk war. Er betete um Jerusalems Willen, dass Jerusalem wieder erbaut wird, dass sie eine Stadt haben, dass wirklich der Erlöser, der ja in Jerusalem sein sollte, aus Jerusalem auch herauskommen sollte durch den Tod, auch, dass das auch passieren kann. Und als er dann vor dem König stand und war traurig und der König merkte das, da kriegte er erstmal einen Schrecken. Ein Stoßgebet und dann hatte er dem König alles dargelegt. Und er wusste auch gleich, was er noch braucht. Er hat nicht gesagt, ja, lass mich mal nach Jerusalem gehen, sondern ich brauche noch Holz, das. Er war auch vorbereitet. Wir dürfen uns vorbereiten auf Notsituationen. Wir dürfen das mal im Gedanken durchspielen. Aber Gottvertrauen ist heute zu einer Floskel verkommen, zu einem seltsamen Sprichwort, das Realitätsferne ausdrückt. Und dabei ist genau umgekehrt ist der Fall. Wer wirklich Gott vertraut, verlässt sich auf seine Verheißung, seinem Beistand und ist gewiss, wie aussichtslos alles erscheinen mag. Letztendlich wird man in Ewigkeit bei ihm sein, wo es weder Leid noch Geschrei noch Schmerz gibt. Offenbarung 21,4. Dieser Vers zeigt noch einmal Gottes Liebe zu jedem einzelnen Menschen, zu jedem einzelnen seiner Kinder, einer Liebe, die wir weitergeben sollen. Und wenn wir sie weitergeben, zu uns zurückkommt und wir sie Gott wieder entgegenbringen können. Unsere Liebe wächst durch, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Kommen wir zum Schluss. Erkenntnis, Buße und Vertrauen, das ist die Reihenfolge zur Bekehrung, zur Wiedergeburt. Gestern haben wir gehört, jetzt muss ich nachschauen, Erkenntnis, Verkündigung und Liebe. Das sind die weiteren Wege. Dazu soll die Erkenntnis auch führen. Wenn ich von hier nach Düsseldorf fahren will, dann sage ich, ja, du fährst jetzt von hier nach Magdeburg und dann Richtung Braunschweig und dann wirst du schon sehen, Düsseldorf. Aber die ganzen Ortschaften, die zwischen hier und Magdeburg liegen und zwischen Magdeburg und Braunschweig, die habe ich ja gar nicht aufgezählt. Und genau das hier ist es. Von hier nach Magdeburg. Und Buße und Vertrauen sind am Buchholz und Kollwitz. Es sind Zwischenschritte zur großen Liebe Gottes, zu der vollkommenen Liebe, die wir anstreben. Nicht zu unserem Willen, sondern zu Gottes Ehre, zu seiner Verherrlichung, zu seiner Anbetung. Buße oder Umkehr hin zu Gott, dem wirklichen Helfer, denn er kann uns helfen und will es auch. Aber das heißt auch, dass ich mich vor Gott demütigen muss. Und das ist keine einmalige Angelegenheit. Es sollte unsere Lebenseinstellung sein, weil sich so unser Miteinander in Liebe überhaupt erst ermöglicht. Das Vertrauen in Gott, der Glaube an ihn, die Treue zu ihm und letztendlich die Liebe zu ihm ist das Ziel, das wir mit ihm erreichen wollen. Amen. Wir sind nun zum Schluss gekommen. Wollen wir noch einmal gemeinsam beten? Wer will, kann auch gerne noch einmal beten. Ich werde dann abschließen. Und so wollen wir auch das Jahr beginnen, mit der Gebetswoche auch beginnen am heutigen Tag. Ich sage uns noch mal die Gebetsanliegen. Gibt es immer noch mal den Zettel? Das ist einmal Dank für unsere Gemeinde und Gottes Wirken in uns. Gebet um hingegebene Diener für unsere Gemeinde, einschließlich weiterer Älteste. Dank für Gottes Offenbarung und Bitte um Gottes Erkenntnis. Wollen wir noch einmal aufstehen dazu? Großallmächtiger Gott, ja, wir können gar nicht genug zu dir beten und es gibt viele Anliegen, aber du bist nicht verpflichtet, unsere Anliegen zu erfüllen. Du hast deine Verpflichtungen ausgesprochen in deinen Verheißungen, in dem, wofür wir bitten sollen. Und dafür danken wir dir, dass wir nicht falsch bitten, dass wir unsere Mühen nicht vergeblich tun, sondern dass wir es in aller Ernsthaftigkeit tun, weil wir wissen, dass wir von dir abhängig sind, und zwar völlig abhängig. Und das ist dir auch bewusst, denn deswegen hast du uns deinen Geist gegeben, damit wir einen Tröster haben, aber auch einen Leiter, der uns zeigt, wo es uns noch fehlt, was bei uns einem jeden persönlich geändert werden muss. Und dafür sei dir immer und immer wieder aufs Neue Dank gebracht. Wir danken dir, dass du uns die Offenbarung schenkst, dich immer besser kennenzulernen, dass du uns aber auch zeigst, wie unser persönlicher Stand zu dir ist, dass du es nicht im Verborgenen lässt, sondern dass wir durch dein Wort, durch das Gebet, aber auch durch andere Menschen immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden, was bei uns noch fehlt, was noch geändert werden muss und was du geändert haben willst. Du wirst uns nicht zwingen, wir sollen Ja dazu sagen, mehr nicht. Auch wenn es schmerzt, hilf uns, dass wir das annehmen, dass wir dir nicht gleichgültig gegenüber wandeln und meinen, es ist alles getan, weil wir uns bekehrt haben, sondern dass wir wirklich deinen Willen tun, aus Liebe zu dir, aus Ehre und Verherrlichung dir gegenüber. Amen.